Also ich finde generell bei Kindern ist Spoilern erlaubt. Das sind die einzigen
Ja.
Menschen, wo Spoilern immer erlaubt ist, auch bei Filmen, dass man sagt von Anfang an, wenn da irgendwas Schlimmes passiert, hey, am Ende wird alles gut.
Hi und schön, dass du da bist hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Und das hier wird eine richtig schöne Herbstfolge. Wir haben sie mal die schönsten Bücher für Regentage genannt, was natürlich totaler Quatsch ist, weil die von uns vorgeschlagenen Bücher natürlich auch bei allerbestem Wetter angeschaut, vorgelesen oder selbst gelesen werden können. Klang einfach nur gemütlicher so. Und ihr habt es schon gemerkt, alles klingt heute ein bisschen anders, denn wir sind umgezogen. Die Marke Eltern und somit auch wir gehören jetzt nicht mehr zu RTL, sondern zur Funke Mediengruppe. Dadurch ändert sich für euch gar nichts, für uns alles. Und wie man das bei Neuanfängen so macht, dachten wir uns, wir verpassen uns auch mal eine neue Soundfrisur und ärgern so niemanden mehr mit einem viel zu langen Intro. Jetzt aber endlich zu der Person, die uns heute mit ganz vielen Buchtipps und ihrer bezaubernden Art bereichern wird. Julia Knörnschild ist heute bei mir. Viele von euch werden Julia kennen, entweder aus dem Podcast Mama Lauda, den sie viele Jahre mitgehostet hat, oder aber von ihrem sehr unterhaltsamen Instagram-Account. Sie selbst hat nicht nur ein sehr ehrliches und trotz aller Tragik auch sehr unterhaltsames Buch über ihre Zeit mit Burnout geschrieben, sondern ganz aktuell auch ein wunderschönes Bilderbuch mit dem passenden Namen Luise braucht eine Pause. Das stellen wir natürlich auch vor, machen wir gleich, aber jetzt erstmal hallo Julia.
Hallöchen, danke für die kleine Einladung.
Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Ich erzähle dir kurz was und zwar habe ich eine Mail bekommen, da war dein Buch drin vorgestellt. Ich habe es mir angeschaut und ich habe beschlossen, es zu lieben. Aus vielen, vielen Gründen, die ich gleich nochmal genauer erkläre. Dann habe ich ein paar Texte über dich gelesen. Und dann habe ich die Liste gesehen mit deinen Lieblingsserien und wusste, ich liebe nicht nur das Buch, wahrscheinlich auch dich.
Oh, ich dich auch. Ich sag's einfach schon mal ganz unbekannt zurück. Ich liebe dich auch.
Wir müssen da in die Folgen gehen. Nee, aber kennst du das, wenn man die Liste von Serien von Menschen sieht und weiß, okay, wir sind aus einem Holz, da kann nichts kommen?
Absolut. Ja, ich liebe es, wenn Menschen Gilmore Girls fühlen oder Modern Family, New Girl und so weiter, dann weiß ich, okay, alles klar, wir verstehen die gleiche Sprache, wir sprechen die gleiche Sprache.
Wir sprechen die gleiche Sprache und ich habe gedacht, so okay, klar, wir können über dein Buch reden, aber wenn wir schon die gleiche Sprache sprechen, sollten wir über viele Bücher reden und das ist immer viel gewünscht, gerade jetzt geht's ja so in Herbst, es wird gemütlich und dann auch auf Weihnachten zu, da dachte ich, cool, wenn wir da so ein paar Bücher auspacken und das gemeinsam machen. Dann haben wir gesprochen und wir haben was bemerkt, wir haben tatsächlich für zwei Bilderbuchprojekte, du für deins, Luise braucht eine Pause und ich für eins, was dann erst 2026 kommt, haben wir die gleiche Lektorin sogar. Total cool.
Ja, das ist immer ein Match made in heaven. Das hatte ich auch bei meinem Sachbuch, da hatte ich die gleiche Lektorin wie Kurt Krömer. Deswegen denke ich jetzt, er ist mein bester Freund.
Ja, das ist ganz wichtig, dass man das denkt von Kurt Krömer. Ich möchte ihn nämlich nicht zum Feind haben.
Nee, lieber nicht.
Ja, ne? Genau, deswegen lieber bester Freund. Ja, liebe Grüße an Svenja, die ist nämlich auch echt toll und hat, wie man sieht, ein wunderschönes Bilderbuch mit dir zusammen gemacht. Wollen wir mit dem einfach mal anfangen? Ich möchte so gerne mit dem anfangen.
Du kannst mit dem anfangen. Ich habe auch gerade erst auf Instagram drüber gesprochen, deswegen passt es mir gut. Ich will aber nochmal für die visuellen Freunde sagen, wir beide sitzen vor einem Bücherregal, beide.
Ja, stimmt.
Und wir haben beide einen kuschelig warmen Herbstpullover an, so Wolle schon. Deswegen passt es sehr gut zur Folge.
Das stimmt. Und ich habe sogar, pass auf, ich habe einen Tee. Ich habe allerdings gerade gesehen, dass ich aus Versehen mir einen guten Abendtee gemacht habe.
Mache ich aber ganz oft, weil ich denke, ach, das muss mich jetzt aber entspannen. Lavendel, das entspannt mich jetzt.
Ah ja, okay. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich jetzt müde werde. Nee, aber passt. Nein, nicht mit dir. So, Luise braucht eine Pause. Also, gleiche Lektorin. Ich möchte einmal sagen, dass ich, abgesehen von dem wunderbaren Text, auch diese Illustrationen sind so, die sind gemütlich.
Also, weich.
Oder? Die sind einfach weich und gemütlich.
Die machen einem nichts. Das sind so Farben.
Ja.
Das ist einfach so traumafrei.
Total. Okay. Aber ich habe ganz viele Gründe aufgeschrieben, warum ich es liebe. Ich möchte die alle loswerden.
Okay.
Erstmal, um was geht's? Also, willst du es kurz erzählen, um was es geht?
Ich möchte erzählen, was es geht. Also, die Luise sitzt in ihrem Kinderzimmer, ist komplett reizüberflutet, ist wütend, überreizt. Die will von Mama wissen, was sie spielen soll, schreit rum. Aber die Mutter, die überreagiert, weil man hat vorher gesehen, bildlich, sie sitzt am Handy. Die hat vorher eine richtig schlechte Pause gemacht, deswegen überreagiert sie und schreit. Dann kommt die erwachsene Verantwortung, sie entschuldigt sich bei Luise, schlechte Laune hat nichts mit ihr zu tun und sagt, wir beide gehen jetzt raus. Und da gibt es so Batterien, so Bedürfnisbalken, die sind am Anfang rot, wie früher bei dem Spiel Sims. Da gab es früher so kleine Balken, da hat man mal gesehen, was die Sims gerade brauchen. Und bei denen sind Kreativität, Freude und Energie komplett auf Rot. Und sie gehen raus und man sieht bei diesen Batterien, wie die sich langsam auf Grün füllen.
Ja.
Und da passieren ganz viele Sachen. Sie verwandeln sich in so ein Fantasietier. Das hat mein Sohn ursprünglich erfunden, den Geopard. Eine Mischung aus Gepard und Leopard. Und dann entdeckt zum Beispiel Luise einen Baum, wo ein Luftballon dran wächst. Und das zeigt sie ihrer Mutter. Und man sieht so, die Mama sieht plötzlich die Welt aus Luises Augen und geht so in so eine kindliche Rolle. Und ihre Energiebalken werden auch grün, weil sie es schafft, in diese Kinderwelt mit reinzutauchen. Und wenn der Kreativbalken bei Luise wieder grün ist, kommt sie selber auf die Idee, was sie machen will, weil sie eine Schatzsuche machen. Sie finden aber ganz normale, authentische Sachen, die man findet, so Kronkorken, Kackhaufen, Schleim auf dem Wasser und Steine.
Haarspange fand ich super.
Ja, so ganz normale Schätze, ja, die man halt wirklich findet. Mhm. Ja, am Ende machen sie sich eine kleine Schatzkarte zusammen und Luise erinnert auch Mama nochmal dran am Ende, dass Handys keine gute Pausen sind. Und das Buch ist ein bisschen wie ein Pixar-Film, den Erwachsene auch gerne gucken, weil die Erwachsenen lesen das dem Kind vor und haben trotzdem noch so eine kleine, oh, Gänsehaut am Ende, sowas wie, du solltest auch eine Pause machen, Mama oder Papa, weil du solltest nicht erst eine Pause machen, wenn du sie brauchst, sondern jetzt. Jeden Tag, immer. Und das ist so ein bisschen wie ein Pixar-Film. Einfach so ein bisschen so ein kleiner Gänsehautmoment und man kann immer wieder so kleine Sachen entdecken. Wimmelbuchseiten, kleiner Luftballon, der durch die Seiten schwebt und sowas.
Ja, warte, was ich liebe, muss ich jetzt machen.
Okay,
ja?
Ich sag nichts mehr.
Sag nichts mehr. Also weil genau das ist halt, ich habe vorher nicht mit dir darüber gesprochen. Deswegen, ja, das ist jetzt das, was ich nur sehe. Nicht deine Intention dahinter, sondern ich sehe nur, was ich halt sehe. Ne?
Ja.
Und was ich mega fand, war erstmal der Anfang. Du hast es gerade gesagt, ne, dass die Mama auch überreagiert und ich habe mich mega gefreut darüber, weil kennst du diese Conny-Mamas in Büchern?
Ja.
Ich könnte jedes Mal abkotzen.
Diese perfekte Hausmamas.
Und ich bin halt nicht so, ne? Ich bin
die
auch
gibt impulsiv, es auch nicht.
Die gibt es auch nicht und du konkurrierst da mit Fabelwesen und das ist einfach, es fühlt sich immer furchtbar an. Und deswegen habe ich das sehr gefeiert, dass die Mama erstmal einfach echt ein Scheusal ist. Und das fand ich super, weil das sind wir alle zwischendurch.
Ja.
Gerade wenn wir keine Pause gemacht haben. Und man macht so oft keine Pause. Das ist einfach so. Das ist in unserem Alltag manchmal so. Du erinnerst da an was wirklich Gutes. Und du hast diese Balken synchron gemacht. Also Mama und Kind. Ich habe nochmal jede Seite durchgeguckt. Die sind immer synchron.
Mhm.
Und das ist was ich total unterschreiben kann, was so passiert. Ne, man denkt dann, kennst du das, wenn man so denkt, oh, jetzt muss ich auch noch mit dem Kind rausgehen und
ja,
ich habe keinen Bock und man denkt wirklich, das wird schrecklich, weil jetzt muss ich mich kümmern und das ist wie so ein To-Do. Und dann, sobald du an der frischen Luft bist und sobald du was tust, was dann dem Kind Freude macht und du hast das Lachen und du merkst so, okay, da gehen die Balken hoch, gehen ja automatisch die eigenen auch mit hoch.
Genau.
Deswegen fand ich das auch so ein schönes Detail, dass die immer synchron sind und
ja,
dass die auch nicht am Ende am Anschlag voll sind, sondern dass die Energie trotzdem runtergeht als so ein natürlicher Kreislauf des Tages, ne?
Ja, normal,
ja,
weil das gehört
normal
dazu, dass die Energie ja natürlich wieder runtergeht.
Ja.
Und sie sind auch synchron, weil ich sage, ich bin sowohl die Mama, aber ich bin auch das Kind. Ich bin
ja
beides. Ich fühle beide.
Ja, voll. Aber ich glaube, das geht uns echt fast allen so, dass man Mama und Kind ist. Und ich fand auch schön, dass du mit drin hast, dass die Pausen ganz unterschiedlich sein können, ne? Dass die Oma mit dem Hund kuschelt, am liebsten, wenn sie Pause macht, die Tante fünfmal joggen geht, was anderen vielleicht den Mega-Stress machen würde,
genau,
tut der Tante gut. Und das fand ich auch einen total schönen Punkt, dass das gar nicht immer so aussehen muss. Ich glaube, es gibt Leute, die hassen es, im Park spazieren zu gehen und Luftballonbäume
genau
sehen zu
deswegen
müssen.
Genau, dass Luise am Ende nochmal ihre Mama fragt, wie
ja
andere aus der Familie Pausen machen, damit man
ja
lernt, was gibt es denn noch für Pausen und wie unterschiedlich sind Pausen.
Total.
Ich zum Beispiel Sticker total gerne. Ich kaufe mir Sticker aus den 90ern, habe ein Stickeralbum und die klebe ich mir dann voll und das ist meine Lieblingspause.
Das ist voll schön. Ich finde, bei mir hat es bisher nichts auf der Welt geschafft, das Gefühl zu übertrumpfen, wenn man sich neue Stoffsticker leisten konnte.
Wow.
Es waren immer nur 4 auf diesem kleinen Blättchen drauf und die waren schweineteuer.
Mhm.
Und dann ist
ja
man nach Hause gegangen und hat die ganze Zeit da so drüber gestrichen und hat gedacht,
ja,
ich bin der reichste Mensch der Welt.
Das ist so krass. Man dachte wirklich, man hat da kleine Aktien gekauft.
Oder?
Das fühlt sich aber für mich ja immer noch so an. Ich kaufe,
oh,
ich ersteigere die, ich kaufe die. Das ist wirklich das Schönste, da holt jemand ein Kind in mir zurück.
Ach, guck mal, jetzt, wo wir uns ja lieben, könnte ich ja auch mal ein bisschen stickern und dann können wir tauschen. Das wäre schön.
Ja, bitte. Und uns immer so Fotos schicken von der neuen Seite,
ja,
die sie neu gestickert haben.
Ja, ich glaube, meine Lieblings sind so Stoffdelfine oder so. Richtig kitschig.
Bei mir holen so diese Strauße, die sind nämlich so groß.
Mm.
So ein Strauß,
okay,
so ein Stoffsticker-Strauß, der ist immer so ein großes Tier.
Also ja, das klingt gut. Und wo wir gerade bei schönen Dingen für Erwachsene sind, du hast so kleine Sachen eingebaut. Also zum Beispiel, das muss ich jetzt kurz erwähnen, weil wir ja schon bemerkt haben, die Gilmore Girls und so, es laufen Lorelei und Rory einmal durch den Park im Hintergrund und ich fand es einfach total niedlich. Es ist so, ja, da ist auch ein bisschen was für Erwachsene drin.
Genau, das ist so eine Wimmelbuchseite, die war mir auch ganz wichtig. Und da komme ich auch nachher nochmal drauf, welches Buch mich da inspiriert hat, dass da so kleine Geschichten passieren. Und das auch zum Beispiel am Ende wird ja von einer Oma und einer Tante erzählt. Und wenn man es das nächste Mal liest, merkt man, die Oma und die Tante, die sind ja in dem Haus drin, die gucken da aus den Fenstern. Oder im Kinderzimmer auf einem Bild, da ist ja die Oma mit dem Hund drauf.
Guck mal, so tief war ich nicht drin, aber guck mal, das ist eher schön.
Das ist das Schöne für Erwachsene, dass da immer wieder was passiert. Ich jogge auch einmal im Hintergrund, weil ich auf Instagram mal thematisiert habe, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben joggen gehe. Das habe ich dann 3-mal geschafft.
Cool.
Und es wurde immer groß gemacht, damit ich in der Hoffnung, dass ich wieder joggen gehe. Aber hey, ich schaff's nicht.
Und das macht ja auch nichts. Das darf die Tante machen.
So.
Ja, also großes Buch, wirklich. Und ich finde ja immer ganz schwierig, wenn man pädagogische Bücher macht, weil es kann schnell umschlagen in den elenden Zeigefinger.
Ja.
Und das macht es aber nicht, weil es irgendwie rund ist. Also weil, ja, du bist damit drin und ich glaube, du bist einfach nicht so ein Typ. Und das spürt man.
Das hätte sonst geheißen, Luise lernt Selbstfürsorge mit Achtsamkeit.
Ja, wobei Achtsamkeit, und das muss ich auch nochmal sagen, ne, in dem Text ist alles so beschrieben, dass es automatisch eine Achtsamkeit mitgibt. Also es ist mit drin. So, jetzt habe ich genug geschwärmt. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großartiges Buch. Ihr müsst es euch angucken.
Ja.
Also das wäre so mein erstes Buch, was ich für den Herbst vorstellen möchte. Geeignet würde ich sagen so ab 3 wahrscheinlich, oder?
Es ist offiziell ab 4, aber ich würde sagen ab 3, weil meine Tochter ist 3 und die spielt diese Schatzsuchen nach. Die liebt es. So viel Kronkorken hatten wir selten zu Hause. Oder Steinsammlungen.
Ja, und so oft war sie wahrscheinlich noch gar nicht Geopardin.
Das stimmt.
Ja, also ab 3 und Open End. Also ich habe auch ganz viel noch mitgenommen und ein wirklich schönes Buch. Ihr findet es in den Shownotes. Das gilt für alles, was jetzt noch kommt. Und ich gebe weiter an Julia dein erstes Buch, das du für den Herbst vorstellst.
Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, dass es auch für neurodivergente Kinder sehr interessant sein könnte und neurodivergente Eltern.
Das stimmt.
Also mein erstes Herbstbuch ist, Überraschung, das Herbst-Wimmelbuch von Rotraus Susanne Berners von Gerstenberg. Das ist so ein schönes Buch, weil davon gibt es eine ganze Reihe und zwar jede Saison. Kennst du es? Kurze Frage.
Ich kenne es überhaupt nicht.
Wow, wie cool. Okay, also es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt noch die Nacht und ich glaube, es gibt sogar noch jetzt mittlerweile ein sechstes. Meine Schwester wohnt in Amerika und ich habe ihr alle hingeschickt und die liebt es, weil das ist ja auch ohne Schrift, das können alle Kinder lesen. Es ist einfach ein Wimmelbuch und es sind verschiedene Jahreszeiten.
Mhm.
Ich versuche es dir gerade zu zeigen, aber es macht eh keinen Sinn. Du solltest das dir mal in Ruhe im Buchladen aber anschauen.
Ich habe ein bisschen was erhaschen können. Es ist auf jeden Fall extrem wimmelig und extrem groß.
Genau, und in jeder Jahreszeit gibt es immer 1:1 identisch die gleichen Seiten, die gleichen Menschen, nur in verschiedenen Jahreszeiten. Und es gibt immer Spiele, wie zum Beispiel, dass der Papagei aus dem Käfig ausgebrochen ist und da muss man ihn auf jeder Seite suchen.
Also was liebe ich ja.
Irgendwann sieht man, dass die Katze immer zum Papageien guckt. Heißt, wenn man die Katze findet, dann weiß man, wo sie hinguckt und dann ist da der Papagei. Also jedes Mal entdeckt man eine neue Idee. Oder hier zum Beispiel die Kehrmaschine ist auf jeder Seite, die fährt durchs Buch durch, die muss man suchen. Dann kann man zum Beispiel hier auch im Herbstbuch super die Kürbisse zählen, weil nicht nur draußen sind Kürbisse, es gibt dann auch einen Kürbiswettbewerb und auch Kürbisse im Haus und es ist so gemütlich. Es ist der Herbstpullover, das ist der Kaschmir-Mohair-Wollpullover der Kinderbücher und es ist wirklich...
Es sieht mega aus und es hat auch so echt was Nostalgisches. Also so hätte halt auch ein Buch in den 80ern aussehen können, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch... Also es ist nicht super jung. Und hier zum Beispiel ist so ein Kindergarten, der wird in anderen Jahreszeiten noch gebaut und hat dann irgendwann auch eine Einweihung. Und hier sieht man, wie die Kinder aber alle zum Laternenumzug loslaufen. Das ist für mich auch so was ganz Gemütliches, ein Laternenumzug.
Oh, ja.
Also das kann ich sehr empfehlen. Und da lernen sich zum Beispiel auch welche in irgendeiner Jahreszeit kennen. Und in einer anderen Jahreszeit, hier im Herbst zum Beispiel, sitzen sie schon im Reisebüro für die Flitterwochen.
Ach, guck mal, das ist süß.
Also es gibt ganz viele kleine Charaktere, die lernt man kennen. Und dazu gibt's immer Geschichten. Und das ist echt ein Traum.
Das ist mega schön.
Ja.
Liebe ich. Ja, sehr cool. Wie heißt das nochmal? Sag nochmal ganz kurz.
Das heißt einfach Herbstwimmelbuch. Und das ist von Rotraut Susanne Berners. Und bestellt euch das im Bücherladen um die Ecke.
Selbstverständlich. Ich mache weiter mit einem Buch, das meine Kinder geliebt haben. Es ist auch kein neues Buch, so gar nicht neu, aber ich habe es geliebt und die Kinder haben es geliebt und wir haben selten so viel gelacht. Ich würde sagen, es ist ab 4, es kommt so ein bisschen aufs Kind an und der Titel klingt ein bisschen blutrünstig, der heißt Der Tag, an dem Luis gefressen wurde. Kennst du das?
Ich zücke meinen Stift, ich kenne es nicht.
Es ist mega. Also es geht um ein Geschwisterpaar, also Schwester und Bruder, die zusammen unterwegs sind. Und dann wird der kleine Bruder von einem, warte, was ist es, von einem Schluckster gefressen. Das ist so ein kleines Monster, das hapst ihn einfach. Die Schwester denkt natürlich, hä, geht gar nicht, nimmt ihr Fahrrädchen und geht hinterher. Dann wird aber der Schluckster wird von einem Grabscherix gefressen. Der Grabscherix landet dann im Schlund eines Wasserschnappers und so geht das die ganze Zeit weiter und dieses Mädchen fährt die ganze Zeit mit dem Fahrrädchen hinterher. Und immer wenn sie gerade fast da ist und ihn retten kann, also es wird auch überhaupt nicht in Frage gestellt, dass sie ihn retten kann, wenn sie dieses Monster endlich hat, kommt ein größeres Monster und schnappt sich das Monster wieder. Und das ist super lustig. Auf dem Weg kommt ihr noch die Idee, dass sie einen Frosch mitnimmt. Sie weiß nicht so richtig für was, aber sie nimmt diesen Frosch mit. Am Ende wird dieser Frosch dann, den wird sie dann sozusagen dem größten Monster zu fressen geben. Und durch diesen Frosch kriegt er dann Schluck auf und dann wird erst der eine Monster, dann das nächste Monster. Alle werden ausgespuckt und am Ende kommt der kleine Junge auch wieder raus. Das wird nicht einmal in Frage gestellt. Also es ist nicht gruselig oder so.
Ach so, das wollte ich gerade fragen.
Null. Es ist einfach nur total witzig und die Kinder, wenn sie es einmal gesehen haben, vielleicht hilft es bei manchen Kindern, bei kleineren Kindern, die letzte Seite zuerst aufzuschlagen.
Das mache ich auch bei meiner Tochter. Ja.
Und zu sagen, guck mal, jetzt gucken wir mal, der wird am Ende gerettet, jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Das könnte man natürlich machen. Es ist super turbulent, es ist richtig wild. Es ist so ein richtig wildes Buch und du gehst da so durch und die Kinder lachen sich tot und überlegen dann schon, welches ist nochmal das nächste Monster. Also das wird auch immer lustiger, je häufiger du das halt anguckst.
Ja.
Und sowas liebe ich einfach. Also dann kommt der Säbelzahnschlinger und es ist so lustig einfach gemacht, auch die Namen und so. Ich kann es einfach nur empfehlen.
Das klingt voll cool. Also ich finde generell, bei Kindern ist Spoilern erlaubt. Das sind die einzigen Menschen, wo Spoilern immer erlaubt ist, auch bei Filmen, dass man sagt von Anfang an, wenn da irgendwas Schlimmes passiert, hey, am Ende wird alles gut.
Total. Ja, der Tag, an dem Louis gefressen wurde, ich verlinke das auf jeden Fall und dann schauen wir mal.
Ich habe es mir aufgeschrieben, ich werde es mir auch holen. Das klingt richtig cool.
Ja, man kann es natürlich auch, ne, man muss ja auch nicht alles kaufen, man kann es natürlich auch in der Bücherei um die Ecke einfach mal gucken, was da ist. Und da kann man auch immer mal so Wunschlisten, gibt es bei manchen Büchereien, da kann man die Sachen ja auch so reinschreiben und dann besorgen die Sachen.
Ah, das ist gut zu wissen. Das könnt ihr jetzt alle mal mit meinem Kinderbuch machen.
Selbstverständlich. Mit meinen natürlich auch.
Dann backe ich das nächste aus und zwar, das habe ich gesehen und mich verliebt.
Oh.
Da war ich bei Dussmann, diesem wunderschönen, riesengroßen Buchladen in Berlin.
Und mit diesen ganz vielen Etagen, ne?
Ja, der ist ganz magisch. Also da bin ich manchmal gerne in der Kinderabteilung zu finden oder bei den psychischen Elternbüchern.
Bei den psychischen Elternbüchern.
Bei den psychischen Elternbüchern. Und das ist das Grand Hotel der Gefühle.
Ja.
Und das hatte mich nicht nur beim Titel, sondern auch bei den Illustrationen. Da habe ich damals auch meiner Illustratorin Anna-Katharina Jansen gesagt, die ich noch gar nicht genannt habe, weil die macht die wunderschönen Bilder.
Ja.
Der habe ich gesagt, schau mal, so stelle ich mir mein Kinderbuch vor. Einfach so ein wunderschönes Grand Hotel à la Wes Anderson.
Weißt du, wie das bisschen aussieht? Wie so eine echt schöne Wasserfarbmalerei aus der Grundschule, wenn man sich so ganz, ganz viel Mühe gegeben hat. Also natürlich noch mehr Mühe.
Aber gleichzeitig auch nicht so ganz Wasserfarbe, weil es verläuft ja gar nicht.
Ja, aber irgendwie hat sowas, gibt es mir so Vibes, keine Ahnung. Ja. Aber es ist wunderschön.
Und hier irgendwie, im Hotel ist so ein schöner schwarz-weiß karierter Boden. Ich liebe Muster. Und das ist alles so wunderschön. Und es geht um die Gefühle. Und seit diesem Buch können meine Kinder ihre Gefühle super gut verbildlichen, weil es zum Beispiel um die Traurigkeit geht. Die sitzt hier in der Badewanne. Und dass zum Beispiel manche Gefühle sich anfühlen wie Angst. Dabei ist es Traurigkeit, die sich versteckt.
Ja.
Und dass sich ganz viele Gefühle gleich anfühlen, weil man die anderen Gefühle darunter einfach versteckt, weil man sich vielleicht für die schämt oder die nicht rauslassen will oder weil man gelernt hat, die nicht rauszulassen. Und dann gibt es hier zum Beispiel eine Seite, da geht es um die Wut.
Oha.
Und die Wut, die wurde hier zum Beispiel auch schon mal eingesperrt. Und dann kamen aber ganz viele andere Ängste. Und da wurde dann hier, da steht dann, warte, ich zitiere kurz. Aber so habe ich herausgefunden, dass sich Wut, wenn man sie wegsperrt, in alle möglichen andere Gefühle verwandeln kann. Schuld, Scham. Oder sogar Depression. Und da habe ich dann, ich bin zum Beispiel so eine Mama, ich erkläre während der Bücher auch immer Sachen.
Ja.
Oder hole sie dann nochmal rein und dann auch erklärt, das ist ja diese unsichtbare Krankheit, die ich mal hatte.
Ja.
Und das ist ja ganz blöd, dann habe ich die Wut ja gar nicht rausgelassen und dann lernen wir zusammen auch mal das Kissen anzubrüllen oder sowas.
Aber das ist voll schön, weil es so Zusammenhänge einfach klar macht, ne?
Ja, genau. Ja. Und das macht so viel Sinn, wenn man das unterdrückt, kommt irgendwann das und man muss diese Sachen rauslassen. Unsicherheit. Man muss nicht spielen, dass man nicht unsicher ist. Man darf sagen, dass man unsicher ist. Das ist mutig. Und dadurch lernen die Kinder das total schön verbildlicht. Und es sind so tolle Bilder. Ich hoffe, man hört mich jetzt nicht auffällig laut blättern die ganze Zeit. Aber das sind so schöne Seiten. Guck doch mal hier dieses Karussell.
Es sind auch immer so ein bisschen andere Farbstimmungen. Also es zeigt so ein bisschen diese Unterschiedlichkeit, ne, der Stimmungen, die da dahinter stecken.
Ja. Und deswegen, das möchte ich von Herzen empfehlen. Ja. Hier kann man auch nochmal so ins Haus reingucken. Da sieht man so einen Schnitt, wie bei meinem Wimmelbuch, die ganz vielen verschiedenen Räume. Und das hat irgendwie was von Wes Anderson, dem Regisseur. Die Art und Weise von dem mag ich nämlich auch sehr gerne. Und das irgendwie trifft das so.
Richtig schön. Mhm. Ein gutes Buch. Ich fand es auch so süß. Letztens hat mein kleiner Sohn hat gefragt, kennst du Traurige Liebe? Und das fand ich so schön, weil das so eine Verbindung war, ne? Der ist 5 und das war so, und ich wusste genau, was er meinte.
Ja.
Oder hat letztens gesagt, ich mag das, wenn du mich ins Bett bringst, weil dann habe ich Gemütlichkeitszucker im Bauch. Das war so süß. Oh,
ist auch, wenn dann Kinder, es macht mein Sohn manchmal, der legt sich manchmal ins Bett und dann ist es erstmal so, oh, es ist so gemütlich und dann ist es so, und dann kuschelt er sich so richtig, richtig an mich ran und ist so, und dann zittert man fast.
So schön. Oh, ja. Es ist manchmal total verrückt, was für Gefühle so miteinander einhergehen, ne? Kennst du auch so Sweet Aggressions, nennt man das, glaube ich. Also wenn die Kinder so süß sind, dass man reinbeißen will, weil die so süß sind einfach.
Ja.
Aber es gibt eine Studie, die sagt, Eltern, die Sweet Aggressions fühlen, die haben es leichter in der Elternschaft tatsächlich. Interessant, ne?
Dann fühlen wir die mal. Dann
also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, leichter in der Elternschaft. I don't know. Aber auf jeden Fall hatte es positive Auswirkungen auf die Elternschaft.
Ja.
Wollte ich uns mal beruhigen, wir unsere Kinder beißen wollen.
Ja, oder wenn wir einfach den Moment mit unseren Kindern so gut genießen können.
Ja, vielleicht.
Und nicht die ganze Zeit alles so nervig finden. Das ist so Mindset irgendwie.
Ich glaube auch, ja. So, ich bin wieder dran, ne? Mhm. Ich habe ein Buch von Katharina Mauder. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist so ein bisschen, diese Band SDP hat, glaube ich, mal gesagt, sie sind die bekannteste unbekannte Band. Und ich glaube, sie ist so ein bisschen das SDP der Kinderbuchbranche, weil keiner kennt ihren Namen. Und wenn du dann aber mal in dein Bücherregal guckst, wirst du Katharina Mauder finden. Das ist so, die hat so viel Adventskalender und Vorlesegeschichten und weiß ich nicht was. Da ist ganz viel ist von der. Und die ist auch super nett. Das ist eine ganz tolle Person. Und sie hat geschrieben, in der Weihnachtshöhle ist noch Platz. Und das ist für die Vorweihnachtszeit, ist das so toll. Ich würde auch sagen, ab 3, vielleicht sogar ab 2 schon, weil das auch so ganz lautmalerisch ist und so weiter. Illustriert ist das von Nikolai Renger, der ist auch ganz großartig, weil der so lustig illustriert. Und es geht um einen sehr, sehr motzigen Bären, der gar keinen Bock auf Weihnachten hat und der ist da in seiner Höhle. Und einer nach dem anderen, also Kaninchen, Rehfamilie, Igel, keine Ahnung, einer nach dem anderen, klopft an seine Tür, es tobt draußen ein Schneesturm, keiner kann so richtig seine Pläne umsetzen zu Weihnachten, weil alles zu stürmisch und zu doll ist und so weiter. Die klopfen alle bei ihm und laden sich selber ein. Der eine bringt einen Weihnachtsbaum mit, der nächste irgendwas zu essen, dann wird da angefangen, eine ganze Band kommt und musiziert und der Bär dreht durch. Gleichzeitig kriegt er so ein bisschen bessere Laune, aber du merkst, er findet es auch einfach nicht cool. Bis dann ganz am Ende ein Tier vorbeikommt, das auch rein möchte, aber dann bemerkt, okay, nee, guck mal, das ist ganz schön voll bei dir, es ist auch alles jetzt ein bisschen zu viel. Und zum ersten Mal nimmt jemand die Gefühle des Bärs wahr und ernst und sagt, irgendwie dir ist nicht danach, ich merke das und das ist jetzt hier alles zu viel.
Oh.
Und will wieder gehen, nimmt diese Rücksicht und da merkt der Bär, dass ihm das richtig gut tut, dass diese Rücksicht genommen wird und lädt dieses Tier dann auch noch ein und sagt, na komm, in der Weihnachtshöhle ist auch noch Platz. Und die anderen Tiere merken in dem Moment, dass sie ganz schön rücksichtslos waren, dass sie mit ihren Wünschen einfach reingepoltert sind und so nach dem Motto, wird dir schon Spaß machen am Ende. Aber sie haben den anderen gar nicht gesehen. Und dieses Gesehenwerden bringt mit sich, dass dieser Bär total glücklich wird. Und es klingt jetzt alles sehr pädagogisch und es wirkt aber gar nicht so, weil die Kinder lachen sich tot, weil dieser Bär einfach so genervt ist und immer wieder. Und der denkt, jetzt muss es das gewesen sein. Und in dem Moment macht es wieder tock, tock, tock an der Tür. Und er denkt so, oh, kann nicht wahr sein. Also großartig illustriert, ganz toll geschrieben.
Ab welchem Alter?
Ich würde wirklich sagen, das kannst du schon mit 2 anfangen vorzulesen.
Aha,
also
das ist doch auch eins.
Ist aber auch für 5-6-Jährige noch total witzig. Und ehrlich gesagt schmunzeln auch der 11-Jährige und die 13-Jährige noch im Hintergrund, wenn ich das vorlese.
Weißt du, was nochmal interessant wäre, wenn alle unsere Bücher, die wir vorstellen, nochmal von Kindern vorgestellt werden würden? Dann würden sie gar nicht mehr so pädagogisch klingen, weil dann würden sie ganz schön klingen. Das müsst ihr eigentlich nochmal machen, die Folge, wo Kinder diese Bücher vorher gelesen haben und dann vorstellen.
Stimmt, können wir mal machen. Ist so viel Arbeit, Julia.
Das klingt wirklich nach viel Arbeit. Viel Spaß.
Ja, nee, machen wir.
Aber ich höre es mir an.
Ja, ist schön. Jetzt bist du wieder dran mit Arbeit.
Ich bin wieder dran. Das ist ein Buch, wo ich mich tatsächlich gewundert habe, dass meine Kinder das so annehmen. Und frage mich, ob sie mich da people pleasen, weil meine Kinder, sobald sie so ein bisschen therapeutisch sind oder so Achtsamkeitsübungen oder Traumreisen, dann sind sie sofort so, das verkauft mir die Mama jetzt aber nicht. Die spüren das. Wenn da wirklich Achtsamkeit oder Selbstfürsorge draufsteht, dann bin ich raus. Oder wenn die zu, so dass es Erwachsenen gefällt, illustriert sind. Ja?
Ja, verstehe.
Aber ich habe hier von unserem Lieblingsverlag, Ars Edition, Du bist deine Fantasie.
Ja.
Von Valerie Groß und Noel T. Punkt.
Noel T.
Er möchte anonym bleiben.
Geheimnisvoll.
Geheimnisvoll, ja. Und das Buch ist einfach Fantasie. Also es ist mehr Bild als Text. Wobei, nee, es ist ein ganz normales DIN A4-Seiten-Buch mit auch so Blogs-Texten. Und dieses Kind ist einfach quasi wie im Traum in seiner Fantasiewelt. Und ich begleite ja Bücher immer gerne, indem ich auch noch was dazu erzähle und frage dann meine Kinder, wie sie sich das dann vorstellen oder ob sie in ihrer Fantasie auch schon mal einen Wal im Universum gesehen haben, der schwimmt und dann mit einem Boot und das Einhorn auf der Wolke und wie die Fantasie von denen aussieht. Und dieses Kind schwebt
auch
hier
tolle Bilder.
Am Hand einer Pusteblume durch so ein Bienenblumenfeld, aber in positiv besetzt, auch so eine Unterwasserwelt. Und ich zum Beispiel grusel mich schon immer vor Unterwasserwelten. Ich finde auch Achtsamkeitsübungen mit dem Meer und Wehen, mit dem Meer und Wellen zu vergleichen, ganz gruselig.
Ja, siehst du dann auch immer den Megalodon unter dir?
Ja, genau. Also ich gehe auch gar nicht ins Meer rein. Aber in dieser Fantasie ist das so schön und lieblich dargestellt, dass ich mich da gar nicht gruseln muss.
Fast wie so eine Wichtelwelt alles, ne?
Ja, es ist alles ein bisschen wie so eine Wichtelwelt, das stimmt. Hier auch ganz klein auf so Baumwurzeln und da hängen so Sterne am Baum. Ja, und das ist einfach eine schöne Welt. Hier kleine Häuser auf der Schildkröte obendrauf. Es ist einfach, ich frage mich, warum hat sich die Person das so ausgedacht? Und wie schön, dass Erwachsene Kinderbücher schreiben, wenn sie eben so einen Blick haben für so eine Fantasie. Weil ganz vielen geht diese Fantasie so krass verloren. Und ganz wenig Erwachsene können das noch. Und deswegen empfehle ich von Herzen, Du bist deine Fantasie, auf jeden Fall ab 3.
Ja, sehr wichtig, sehr interessant. Weißt du, an was mich das total erinnert? Dieses Buch, Die Art zu malen, an Dixit. Kennst du das?
Nee.
Das ist ein Spiel, das ist auch sehr empfehlenswert. Da kriegt man einfach nur Farbkarten mit so einem Bild, mit so ganz verrückten Bildern.
Wie wird das denn geschrieben für uns alle mal?
D-I-X-I-T. Und das kannst du auch schon mit relativ kleinen Kindern spielen, weil jeder kriegt 6 Karten mit einfach nur solchen Bildern, die ganz fantasievoll sind. Und dann nimmt man sich eine Karte raus und sagt irgendwas dazu. Entweder man singt ein Lied, was dazu passt, oder man macht ein Geräusch, was dazu passt, oder irgendwie, keine Ahnung.
Also das, was man sieht, stellt man vor, wie man es sich vorstellt.
Genau, man darf es aber nicht zu eindeutig machen, weil jeder muss dann aus seinen 6 Karten eine Karte raussuchen, die zu diesem Geräusch, zu diesem Lied oder zu diesem irgendwas passt. Und am Ende müssen dann alle raten, welche Karte derjenige gelegt hat. Mindestens einer muss auf ihn raten und mindestens einer muss falsch liegen. Die Kunst ist also, es eigentlich deutlich zu machen, aber nicht zu überdeutlich, sodass auch irgendwer falsch rät, weißt du?
Und gleichzeitig auch die Personen zu kennen, mit denen man spielt und wie man sie einschätzt, was sie machen würden.
Genau, also bei uns ist auch schon sowas gekommen, dass wir dann zum Beispiel sowas gesagt haben, so ist Papa. Und dann hat jeder in seinen Karten halt gesucht, ja, wie ist Papa? Und da kommt dann ganz viel Verschiedenes. Aber es ist ganz toll, man erfährt ganz viel über sich, über die anderen, über dieses Zusammenspiel. Es ist richtig cool, tolles Spiel.
Das klingt nach einem Spiel, was ich lieben werde. Vielen Dank für den kleinen Side-Tipp.
Ja, Dixit, machen wir auch nochmal mit rein. Genau, bin ich wieder dran? Ja, ne?
Ja.
Obwohl ich jetzt das Spiel gemacht habe. Ich überlege gerade, ich habe mir auch mehr aufgeschrieben, als ich jetzt eigentlich vorstellen kann. Irgendwann müssen wir ja auch aufhören.
Ich natürlich auch.
Ja, das ist gut. Ich gehe mal in eins für etwas größere Kinder, weil ich weiß, dass viele uns hören, die auch schon größere Kinder haben.
Die haben schon abgeschaltet eigentlich.
Nein, ich glaube nicht. Und man hat ja auch immer nicht Neffen irgendwen, ne?
Ja.
Und zwar Irida und die Stadt der Geheimnisse. Das ist ganz neu und ist von Markus Heitz. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Der ist ein Fantasy-Autor für Erwachsene normalerweise. Die Zwerge hat er zum Beispiel geschrieben. Also Bestseller, Bestseller-Autor und so weiter. Aber dieses Buch ist ab 10. Und was ich super schön finde, es hat einen, wie nennt man das, einen Farbschnitt. Zumindest jetzt in der ersten Auflage.
Was ist das?
Das kennst du von diesen Young Adult Büchern oder so, dass die Seiten, wenn die zu sind, ein Bild ergeben.
Klingt teuer.
Ich glaube, es kostet 18 Euro, das gebundene Buch jetzt. Das ist nicht ganz günstig, aber es ist auch relativ dick. Ist ab 10 Jahren. Und ich liebe das ja, wenn bekannte Autoren sich erst Erwachsenen widmen und dann zu Kindern gehen, weil ich finde, das nimmt diese sehr spezielle Zielgruppe ernst. Kinder sind so gnadenlos, finde ich. Die sind echt krass, ne? Du schenkst denen ein Buch und wenn die keinen Bock haben, dann legen die das nach 10 Seiten wieder weg. Oder auch, wie du sagst, deine Kinder, die straffen dich ab, wenn sie merken, okay, die will jetzt irgendwie mit dem pädagogischen Zeigefinger kommen, dann strafen die dich ab.
Oder mit dem falschen Outfit.
Voll, oder ich weiß nicht, du hast ja jetzt auch ein Buch geschrieben. Bei mir war es so. Ich lese das natürlich immer auch meinen Kindern vor. Und letztens war eine Freundin von meinem Jüngsten da und die ist dann nach 3 Seiten, ich hatte es halt noch ohne Bilder und das wird ein Bilderbuch.
Ja.
Nach 3 Seiten ist sie aufgestanden und gegangen.
Wow, das ist aber der ehrliche Filter, das finde ich ganz toll. Also ich meine, klar, es ist natürlich individuell und ein Kind, aber es ist...
Nee, genau, aber es war der entscheidende Punkt. Ich wusste, dass ich das erledigen kann, wenn dann die Bilder da sind.
Ja.
Weil das war einfach, und auf der Seite war zu viel Text. Ich habe sofort angefangen zu kürzen.
Ja.
Und das merkst du dann einfach.
Die cool.
Super brutal.
Beste Jury.
Ja, genau. Und ich liebe das, wenn wirklich gestandene Autoren oder Autorinnen sich hinsetzen und sagen, okay, ich mache das jetzt für Kinder und ich weiß, dass diese Zielgruppe nicht mein Übungsfeld sind, sondern es ist genau andersrum. Das sind einfach so krasse Leute. So, also es geht um, ich habe es selber nicht gelesen, aber meine Tochter hat es gelesen, hat gesagt, es ist mega.
Du musst kurz sagen, wie alt sie ist.
Ah, die ist 13.
Nicht 3, okay.
Nee, es ist ab 10.
Ja.
Ich würde aber sagen, es kommt stark aufs Kind an. Also meine Tochter meinte, es ist so ein Buch, wenn man auf Tribute von Panem eigentlich steht. Viele wollen es lesen und die Eltern sagen, oh, aber da wird getötet. Ne? Also das ist zu krass. Wenn man auf diese Stimmung aber steht schon, es aber noch nicht lesen darf, dann wäre das ein gutes Zwischending, weißt du? Also da ist es nicht brutal in dem Sinne, aber es ist halt super spannend.
Wie heißt das nochmal?
Irida und die Stadt der Geheimnisse. Und ich kann ja mal ganz kurz lesen, was hinten drauf steht.
Bitte.
Nächtliche Raubgräber im Maisfeld, ein rätselhafter Schlüssel und ein Vermisster in den Schlossberghöhlen, in denen es obendrein spukt. Irida und ihre Freunde, die Furchtlosen, gehen dem seltsamen Fall im beschaulichen Städtchen Hohenburg nach. Die mysteriösen Ereignisse führen Irida auf die Spur einer geheimen Anderswelt und von bösartigen Wesen, die als Menschen getarnt unter den Einwohnern leben. Also du hörst, es ist echt gruselig, es ist super düster und ganz krass gemacht. Die Protagonisten sind so um die 14, würde ich sagen, 13, 14, was ja immer ganz gut ist, wenn man ein bisschen jünger ist. So. Es ist ein krasses Buch wohl, aber sie konnte es nicht weglegen. Von daher, klarer Tipp von ihr. Und ich würde sagen, man muss gucken, ob es das Kind kann oder nicht. Aber wenn das Kind sagt, Tribute von Panem, aber man will es noch nicht so richtig, wäre das die richtige Lösung.
Voll der gute Tipp. Das klingt nach einer kleinen Büchermaus, die dann auch sagt, ich habe das Buch eingeatmet.
Voll. Und im Februar nächstes Jahr, glaube ich, also auf jeden Fall nächstes Jahr kommt auch schon der zweite Teil raus. Das heißt, man kann dann direkt anschließen.
Oh, das ist wie wenn eine neue Staffel rauskommt und man dann von vorne anfangen kann.
Ja, oder?
Toll.
Ja.
Also mein nächstes Buch ist, ich sag mal ab 3, aber Ende 2 oder hochbegabte 2-Jährige wird es auch lieben. Vielleicht ist es auch ab 4 offiziell. Ich weiß es nicht, aber ich kenne bestimmt viele Eltern. Ich bin sehr ungeduldig, immer was Bücher angeht und hole sie früher, als sie altersreif sind, weil ich sie ja lesen will.
Ja, das kenne ich. Und dann steht man da und die Kinder sind so, oh, boring.
Ja, genau so. Ja. Die finden es langweilig und irgendwann lieben sie die Geschichte. Aber am Anfang finden sie es langweilig, weil es einfach zu lange dauert.
Mhm.
Aber Gustavo ist ein wunderschönes, wie nennt man die Bücher? Bilderbuch. Eins, was ich rausgebracht habe, ist auch ein Bilderbuch, oder?
Ja, würde ich sagen.
Und wie nennt man aber diese Pappbilderbücher, die so ab 1 sind?
Pappbilderbücher.
Wow. So einfach ist die Geschichte.
Also ich weiß es nur so aus dem Verlagswesen. Da sagt man, wir haben eine Pappe gemacht.
Eine Pappe, oh. Mhm. Weil davon habe ich jetzt keins mitgebracht, weil meine Kinder jetzt aus dem Alter raus sind. Und weil diese wunderschönen Bilderbücher...
Naja, das Wimmelbuch hast du mitgebracht.
Ja, die will man einfach zu Hause haben. Und das hier ist Gustavo, das scheue Gespenst. Das ist ultra süß und ultra schön. Das ist ein pinkes Buch und der Stil ist so ein bisschen wie der Pixar-Film Coco, also mexikanisch.
Ja, auf stimmt, Ränder. So sieht es ein bisschen aus, ne? Ja.
Genau. Und das ist wirklich traumhaft schön illustriert und es geht um Gustavo, das scheue Gespenst. er kann sich halt so unsichtbar machen oder zu bestimmten Gegenständen machen und versteckt sich immer in der Nähe von den anderen Monstern. Also es sind lauter so kleine, aber halt in süß, gar nicht gruselig, lauter so kleine so... Totenköpfe, Gespenster, Wölfe, alles, was so typisch so Halloween-Kostüme sein könnten, diese Wesen existieren in diesem Buch. Und er versteckt sich immer so als zum Beispiel als Fußball, als Luftballon, als Buch, als Surfbrett. Er ist immer in der Nähe von diesen Kindern, mit denen er gerne abhängen will, oder als Bildleinwand. Und am Ende nimmt er all seinen Mut zusammen und lädt sie ein zu so einem Geigenkonzert von ihm. Und dann denkt er, die kommen nicht. Und dann kommen alle und freuen sich, wie toll er Geige spielen kann. Und sind einfach wirklich so richtig süß mit ihm. Und dann ist er plötzlich auch sogar alles seine, er denkt, Schwächen sind halt dann seine Stärken. Er kann zum Beispiel durch die Mauer durchschweben und den Ball wiederholen beim Spielen. Er kann als Regenschirm dienen, wenn es anfängt zu regnen, und merkt, dass er gar nicht so schlecht ist, wie er dachte, und dass seine Schwächen seine Stärken sind. Und das macht natürlich mit uns was pädagogisch Gänsehautiges, was die Kinder gar nicht mitbekommen.
Natürlich nicht.
Ja, und das stelle ich gerade vor, weil ich eigentlich der Löwin dir vorstellen wollte, was ihr schon mal hattet.
Ja, das hat Big Mo in der anderen Folge.
Genau, aber dazu muss ich nur kurz sagen, da geht's halt auch einfach um eine kleine Maus, die all ihren Mut zusammennimmt, um zum Löwen, zum Hügel hochzugehen. Und am Ende hat der Löwe Angst vor der Maus. Und am Ende kommt raus, jeder ist mal Löwe, mal Maus.
Ja.
Und da ist dieser eine Satz hängen geblieben, den zitiere ich ständig und überall. Der Gedanke daran war so fürchterlich, doch willst du was ändern, dann ändere dich. Und der sitzt.
Boah.
Der sitzt.
Der sitzt richtig.
Boah, Gänsehaut.
Ja, der ist krass. Okay, den merke ich mir.
Mhm.
Ja. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt letzte Runde mit Kinderbüchern machen, sonst sonst kommen wir nicht mehr zu dem, was ich eigentlich nämlich noch als Goodie vorhabe, nämlich.
Ja.
Wir wollen ja noch jeder auch ein Erwachsenenbuch vorstellen, weil wir brauchen ja auch eine Pause, das haben wir ja gehört. Also,
stimmt.
Überlegeweise.
Ich bin so gerade im Error, aber ich finde schon eins.
Ach so, ein Erwachsenenbuch oder was?
Ich habe es vergessen, aber es ist nicht schlimm.
Ja, das macht nichts. Du kannst einfach erzählen von irgendwas, was du magst. Oder ja. Ich mache einfach zwei, ist auch okay.
Nein, ich mach.
Du machst, das ist gut. Ich nehme als letztes Oliver Scherz, ein Freund wie kein anderer. Also Oliver Scherz ist nur der Autor, so heißt das Buch nicht. Ein Freund wie kein anderer, kennst du das?
Nein, gar nicht. Ich schreibe es mir auch wieder auf. Ab welchem Alter?
Also ab 5 würde ich sagen. Das ist auch kein Bilderbuch. Also es sind Bilder drin, es sind Illustrationen drin, aber es ist schon so ein richtiges Vorlesebuch.
Aber ist es eins, weil bei Zweitkindern sagt man ja immer, ach komm, ist ab 5. Die liest es jetzt mit, also wenn sie 4 ist.
Ach so, ja, das auf jeden Fall. Das kann man gut machen. Mhm. Also, es geht um Habi, ein Erdhörnchen. Und Habi prallt mit einem Wolf zusammen. Und Wölfe sind die schlimmsten Feinde von diesen Erdhörnchen. Und der Wolf stürzt aber nicht auf ihn, sondern ist super kraftlos, scheint verletzt zu sein. Und Habi hat Mitleid. Also er kann ihn irgendwie einfach nicht da alleine liegen lassen, obwohl es ja sein größter Feind ist. Und dann hilft er ihm. Also er versorgt ihn dann täglich mit Futter. Der hat eine verletzte Pfote, der kann nichts mehr tun. Der ist auch nicht besonders dankbar. Man kann nicht sagen, dass dieser Wolf besonders nett ist oder so. Habi kann es trotzdem einfach nicht. Er schafft das nicht, den da liegen zu lassen. Macht ihm dann irgendwie so einen Kräuterumschlag für sein verletztes Bein und bringt ihm Futter. Und das ist gar nicht so einfach, ihm Futter zu bringen, weil er muss es quasi von seiner Familie klauen. Die wissen das nicht, die dürfen das auch nicht wissen. Das wäre auf jeden Fall schlimm, wenn die das wissen würden. Der Wolf, der heißt Yaruk, der kann auch nicht zurück zu seiner Familie, weil in einer Wolfsfamilie ist es halt hart. Da wäre er das schwächste Mitglied der Sippe und das ist man lieber nicht als Wolf. Also da ist, für ihn sind Wölfe aktuell also auch gefährlich. Und das Ganze wendet sich dann so ein bisschen, als Habi in Wasser gerät und der Wolf ihn dann auch rettet vor dem Ertrinken. Diese ganze Geschichte ist so, es ist so wunderschön. Und natürlich kann man das jetzt auch wieder super pädagogisch und mit Fremdenfeindlichkeit und keine Ahnung. Aber irgendwie, ich fühle das gar nicht, sondern es ist einfach eine ganz schöne Freundschaftsgeschichte. Und da ist so ganz, ganz viel drin, auch von diesen verschiedenen Gefühlen, die wir zum Menschen auch gleichzeitig haben können. Also manchmal mag man ja Menschen, obwohl man sie gleichzeitig extrem einschüchternd findet. Oder man, die sind nicht besonders nett, aber ich merke, ich lerne ganz viel von demjenigen oder so. Es ist so, Menschen differenziert wahrzunehmen oder das Gegenüber differenziert wahrzunehmen. Das, ich finde, das wird da so ein bisschen geschult, aber es ist auch egal, es ist einfach super spannend, ganz rührend und auch ein bisschen traurig und so. Letzten Endes kommt dann der Winter und Erdhörnchen halten Winterschlaf und das, ja, da geht's dann auch so ein bisschen ums Abschied nehmen und werden wir uns wiedersehen? Nein, bleibt diese Freundschaft bestehen oder was jetzt so eine Lebensabschnittsfreundschaft? Auch diese Fragen sind da so drin, ne? Da ist so viel Schönheit drin und ich weiß nicht, wie viele tausend Rezensionen das Ding hat auf Amazon. Aber du siehst, die sind auf 5 Sterne. Also da ist nicht mal ein halber ab und das ist ja super selten. Das heißt wirklich, alle, die es lesen, sind einfach total hin und weg und verzaubert. Von daher, es ist auch wieder nicht ein neues Buch. Es ist einfach nur sehr, sehr zauberhaft. Und ja, ab 5 Jahren, 4-jährige Geschwister können zuhören. Auch 3-jährige können zuhören. Es ist nicht gruselig. Es ist nur, man muss mit Gefühlen ein bisschen umgehen in dem Moment.
du machst mich arm, ich will alle haben. Ja. Aber vielleicht gehe ich in die Bibliothek und gucke, welches davon da ist. Das wäre so schlau.
Und machst dir die Wunschliste voll in deiner Bücherei. So wie wir alle.
Ja, dann mein letztes Kinderbuch. Mhm. Ich muss mich entscheiden, ich habe hier noch zwei liegen. Ich habe nämlich die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne hier liegen. Aber auch der Wal, der immer mehr wollte. Und ich nehme...
Wir vertecken sie mal beide, das hilft dir
genau.
Schon mal. Ne?
Ich sag nur kurz zur Riesenbirne, es ist einfach eine unglaublich coole, spannende Geschichte, die Kinder, kleine Kinder lesen können, wo echt mal was passiert, das spannend ist. Und so die erste kleine spannende Geschichte, der Vorreiter der krassen spannenden Geschichten. Mhm. Und ich nehme jetzt aber der Wal, der immer mehr wollte, weil das einfach zu so vielen Kindern passt. Mhm. Also mehr im Sinne von M-E-H-R.
Also ich habe da so ein Kind.
Ja, der ist auf jeden Fall immer sehr damit beschäftigt, dass er immer neue Sachen braucht. Und das gibt es halt einfach wirklich so dieses, das haben so viele Kinder und so viele Erwachsene und ich schließe mich da nicht aus.
Ich auch nicht.
Dass man immer denkt, wenn was Neues da ist, dann geht's mir besser.
Und es geht ja nicht nur um Sachen, sondern auch ne, um die Reise noch und das noch sehen und das noch erleben.
Das kann um alles gehen, wirklich. Der neue Pullover, die neue Wohnung, das neue Haus, der Umzug. Alles neu, 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 schnell, schnell, schnell. Und dann habe ich ein besseres Gefühl. Nein, nein, es ist so wichtig. Akzeptieren, da wohlfühlen, wo man ist. Klar, privilegierte Aussage. Aber dieser Wal, genau, der ist so krass damit beschäftigt, immer mehr, mehr, mehr zu horten, 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 dass er total das Wesentliche vergisst. Und die ganzen Freunde so irgendwie auch irgendwann vergisst. Und es ist ein ganz sensibles Wesen. Und es braucht die ganze Zeit mehr. Und da lernt man richtig was dabei. Es ist ganz eine süße Geschichte. Und dieses Buch ist auch aus dieser Buchreihe, wo der Löwe in dir und die Streithörnchen und wie sie alle heißen herkommen.
Stimmt, das sieht man. Ne, ist auch genau. Von diesem Rachel Bright, Jim Field. Ich weiß immer nicht, wer ist da wer.
Rachel Bright und Jim Field, weiß ich nicht. Deswegen finde ich es immer gut, wenn da steht Autorin oder Illustratorin oder Illustrator.
Ist eigentlich auch egal für mich jetzt persönlich, aber...
Ist ein Feedback an die Kinderbuchbranche. Ja. Schreibt doch bitte immer dazu, wer ist. Klar, ich kann auch hinten gucken, aber es würde einfach schneller gehen. Mhm. Genau, kann ich sehr empfehlen. Und diese ganze Reihe, auch Trau dich, Koala, Bär, der kleine, auch unsichere Koala, die Streithörnchen, kleiner Wolf in weiter Welt. Jetzt habe ich ganz viele Sachen gesagt und die kann ich alle empfehlen.
Ach, schön. Jetzt muss ich aber auch noch einmal kurz cheaten, weil ich hatte nämlich extra heute Morgen noch meinen 5-Jährigen gefragt, was sein Lieblingsbuch ist. Und er hat einen totalen Klassiker genannt, Der Drache mit den roten Augen von Astrid Lindgren. Und das ist eine ganz traurige Geschichte.
Den habe ich vergessen.
Ganz traurig, weil der Drache wirklich am Ende wegfliegt und einfach weg ist. Aber ich liebe es auch und ich mag auch die Traurigkeit, die es in mir auslöst. Und ich glaube, das wollte er mir damit sagen. Er mag, glaube ich, dieses Gefühl von ein bisschen weinen müssen.
Ich habe meinen 6-jährigen Sohn auch gefragt, was sein Lieblingsbuch ist. Und er hat immer wieder gesagt, Mama, dein Buch. Er ist halt wirklich, kein Scherz, er ist mein größter Fan. Oh. Er will mich dann aber auch nicht verletzen und sagen, dass es ein anderes Buch besser wäre. Ich sage so, ganz ehrlich, du kannst mir wirklich sagen, welches Buch du besser findest. Wirklich, ich bin da
ich
ganz
nicht,
fein.
Wirklich nicht.
Oder wenn es mein Buch nicht geben würde, welches? Er wollte nicht sagen, er wollte einfach bei meinem Kinderbuch bleiben. Deswegen empfehle ich das einfach nochmal.
Das möchte ich auch nochmal empfehlen. Jetzt müssen wir noch ganz kurz Erwachsenenbuch. Und bevor wir zum Erwachsenenbuch kommen, du machst auch noch was für Erwachsene. Das müssen wir nochmal ganz kurz erwähnen, weil ich das mega cool finde. Und zwar kommt bald ein neuer Podcast von dir raus. Und der wird ganz anders als die du bisher gemacht hast. Bisher waren es ja schon eher so... psychologisch, elternmäßige Sachen und jetzt machst du was anderes. Erzähl mal kurz.
Ja, also der Podcast, das ist ein Comedy-Podcast. Es ist ein Comedy-Podcast, heißt Der rote Faden ist so. Ich möchte gerne mal Stand-up-Comedy ausprobieren, schon ewig. Und deshalb lade ich mir Fachpersonal ein, also echte Stand-up-Comedians, Frauen wie Männer, die das schon länger machen und frage sie zu bestimmten Themen, wie das überhaupt funktioniert. Was ist Stand-up-Comedy? Wie
das heißt, du gehst in Ausbildung.
Ja, ist es wie funktioniert dieses Handwerk? Ist das eine Technik oder reicht es, Funny Bones zu haben, wie der Podcast auch heißt?
Funny Bones, cool.
Und am Ende der Staffel muss ich auf die Bühne, das wird begleitet. Also ich habe da auch mega Angst vor. Ich habe krass Pipi in der Hose jetzt schon.
Wann wird denn dieses Ende sein? Also wie lange hast du Zeit?
10 Folgen.
Wow. Das heißt, das ist jetzt auch quasi so eine Projektsache. Also du machst das und dann ist das abgeschlossen?
Ja, mal gucken. Also entweder, mal gucken, was sich daraus entwickelt.
Vielleicht willst du dann ja noch was anderes lernen.
Ja, eben genau. Entweder so oder noch mehr in die Tiefe gehen, in die Comedy-Tiefe. Je nachdem, ob ich da Interesse dran habe, nachdem ich auf der Bühne stand oder nicht. Ich stand nämlich noch nicht.
Wenn du das 5 Jahre machst, wirst du die Beste sein.
Ja, immer hoffentlich. Das ist leider mein Anspruch. Und aber was ich noch sagen muss, ich habe ja auch eine wunderschöne Folge rausgebracht mit ARD Wissen über psychische Krankheiten bei Kindern.
Ja.
Die habe ich gehostet und die ist 45 Minuten lang und da habe ich Kinder begleitet bei der Therapieplatzsuche, also Familien begleitet. Ich war in einer Tagesklinik, also eine Kindertagesklinik drin und habe verschiedene Krankheitsbilder kennengelernt und auch gelernt, ab wann muss ich mir Sorgen machen, was ist denn altersgerecht, wenn das Kind Bauchweh hat, nicht zur Schule will.
Mega, und das ist ja so die Frage, ne, die man so immer hat. Genau. Ist das normal? Kann ich das noch so lassen? Brauche ich jetzt Hilfe?
Genau, wenn mein Kind irgendwie nicht zur Schule will oder Bauchschmerzen hat oder nicht einschlafen kann und so weiter. Und da gehe ich auch mit einem Experten, also mit einem Psychologen richtig rein, so ein Ampelsystem, ab wann Eltern sich Sorgen machen und ab wann nicht und so weiter.
Ach, krass.
Und da will ich auch nochmal sagen, das ist eine richtig schöne Folge, die passt einfach richtig gut hier in die Folge rein.
Ja, voll. Gerade. Also das werden die längsten Shownotes aller Zeiten mit sehr, sehr vielen Links, aber das macht ja nichts.
Sorry dafür.
So, also einmal hier Mediathek wahrscheinlich, ne? ARD-Mediathek ist
ARD-Mediathek.
Genau. Also ich habe ein Buch, vielleicht haben das viele schon gelesen, aber ich muss es einmal, muss ich nochmal ein Tribut loswerden, weil ich es so, so großartig fand. Und zwar Eine Frage der Chemie von Bonnie Gamus. Kennst du die? Kennst du das Buch?
Nee.
Ach, es ist so großartig.
Roman?
Es ist ein Roman. Du liest nicht so viele Romane, hast du
gesagt.
Ich
lese hauptsächlich Sachbücher.
Aber das liest sich fast wie ein Sachbuch. Ich sag dir auch warum. Es ist einfach die sachlichste Protagonistin, die ich jemals in einem Buch kennengelernt habe. Und das könnte nicht weiter von mir entfernt sein, weil ich völlig unsachlich bin, sagt mein Mann, wenn wir streiten. Aber auf jeden Fall ist diese Protagonistin sehr weit von mir entfernt. Und trotzdem hat sie mein Herz so berührt. Also es geht um Elizabeth Todd, die in den 60er Jahren als Chemikerin arbeitet und sich dort in einer total männerdominierten Welt durchsetzen muss. Und sie selbst ist super sachlich und ganz ernst. Das ist eine ganz ernste Person. Und sie muss sich da irgendwie durchsetzen in dieser Welt, schafft das aber nicht. Also das muss man gleich mal sagen. Also sie hat da auch keine Chance eigentlich. Es ist auch eine Liebesgeschichte mit drin, die auch irgendwie, es hat mich an diese sachliche Romanze von Erich Kästner erinnert. Es ist so eine irgendwie voll emotionale und gleichzeitig nicht emotionale Liebe. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber alles daran ist speziell. Und diese Frau, die eigentlich Chemikerin ist, kommt dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu einer eigenen Fernsehkochsendung, die dann jeden Abend läuft und wird wahnsinnig berühmt, weil sie zum ersten Mal im Fernsehen eine Frau ist, die Frauen ernst nimmt. Also sie kocht mit denen abends gemeinsam und löst quasi eine Feminismusbewegung dadurch aus. Gar nicht so richtig, weil sie das will, da ist nichts Gewolltes dran. Und das macht sie auch so, so toll, dass sie das gar nicht so richtig will, sondern sie lehnt es einfach ab, Frauen nicht ernst zu nehmen. Und das macht es so wunderschön. Sie hat auch eine kleine Tochter, die ist auch noch mit drin, die ist auch sehr speziell, sehr, sehr klug, sehr speziell. Da ist ganz, ganz viel Wärme drin, obwohl alles da drin sachlich kühl ist. Und das ist so eine schöne Mischung, dass man da wirklich durchfliegt und einfach nur will, dass sie am Ende in irgendeiner Form ihr Glück findet. Und das ist, ja, also ich liebe dieses Buch, wie du merkst, bin selbst so ganz angerührt immer noch davon und kann nur empfehlen, sich für diese Herbsttage ein bisschen mit Elizabeth durch diese Zeit zu kämpfen. Also die kleine Triggerwarnung, also es geht schon auch um sexuelle Gewalt und sowas. Also
gut, dass du sagst.
Viel, genau, männerdominiertes, was da drin ist. Aber ich würde sagen, es lohnt sich wahnsinnig, da reinzugucken, wenn man sich das zutraut, weil es einfach eine ganz, ganz bezaubernde und aufrüttelnde Geschichte ist.
Hammer.
Eine Frage der Chemie, Bonnie Gamus.
Ist ein Roman.
Achso, und gibt's auch als Serie, wollte ich nochmal dazu sagen.
Als Serie?
Kann man sich auch als Serie reinziehen, im Fernsehen.
Sag nochmal den Titel, jetzt bin ich ganz Ohr.
Eine Frage der Chemie.
Okay.
Das ist eine Miniserie, ich weiß nicht, so 8 Folgen oder so und dann durchgeritten.
Damit hast du mich, ja. Romane kriege ich wirklich nur geguckt. Ich lese hauptsächlich Sachbücher, eigentlich irgendwie entweder über die Schilddrüse oder Autismus oder ADHS. Aber ich habe ja ein Buch und das ist eine krasse Inspiration, weil ich möchte irgendwann nochmal ein Buch schreiben. Offensichtlich, also ein richtiges Buch, ein Erwachsenenbuch.
Ein Roman, den du nie liest, finde ich cool.
Auf gar keinen Fall ein Roman, unter keinen Umständen. Oder ich mache einen Podcast, 10 Folgen, wie schreibe ich einen Roman? Und dann ist die 11. Folge der Roman.
Das wäre doch mal schon mal für die 2. Staffel ist auf jeden Fall gebongt.
Ja, zack.
Wie lese ich einen Roman wäre vielleicht die 2. Wie schreibe ich einen Roman, die 3.
Genau, das sind Folgen. Brain. Erstmal Baby Steps, wie lese ich? Also ich habe hier ein Buch von Dolly Alderton. Ja, Englisch, Alderton geschrieben, Alderton. Und das Buch heißt Dear Dolly. Und die hat ganz viele tolle Bücher geschrieben. Ich habe auch alle zu Hause. Die sehen auch alle aus wie neu. Nicht ohne Wunder, weil sie sind alle neu und nicht gelesen. Aber das ist eine ganz tolle Frau aus UK. Mhm. Die ist eine erwachsene Frau ohne Partner oder Partnerin und ohne Kinder. Und in diesem Buch beantwortet sie die wichtigsten Fragen im Leben.
Die besten Antworten auf die wichtigsten Fragen im Leben. Wie krass.
Und das ist aus einer Kolumne entstanden, die sie in der Sunday Times hat. Und das ist für mich eine Inspiration, weil sowas Ähnliches mache ich auch auf Instagram. Da beantworte ich reflektiert die Dinge von meinen Followern, die sie im Leben so haben. Sie sollen mich behandeln wie eine beste Freundin und ich antworte wie eine beste Freundin. Heißt, ich gehe nicht in die Therapeutin oder Coachin, sondern ich bin die beste Freundin.
Wie Kaulitz hilft.
Ja, ähnlich, genau. Und das ist manchmal sehr schlau und reflektiert und manchmal halt einfach nur witzig.
Ja.
So, je nachdem, was halt gefragt wird, ja. Und dieses Buch hat mich krass inspiriert. Da bin ich richtig krass am Rumkonzepten gerade, wie ich das in meiner Sprache machen kann, weil ich glaube, ich könnte das auch sehr gut und will ihr das auch gar nicht klauen, sondern ich bin ja ich und ich würde es in meinen Gedanken, so wie ich antworten würde, wie ich als Mama mit zwei Kindern und ADHS, also Autismus und ADHS antworten würde.
Ja.
Deswegen empfehle ich das, weil das wirklich schön ist. Das gibt's auch als Podcast zum Hören und heißt die besten Antworten auf die wichtigsten Fragen im Leben.
Richtig krass. Also habe ich gerade richtig Lust reinzugucken, weil es, also ich frage mich, wie man so viel Mumm haben kann, sich das zuzutrauen, so ein Buch zu schreiben, weißt du?
Ja.
Also ich finde so, mehr Mut kannst du nicht haben, dir selbst was zuzutrauen, wenn du sowas schreibst.
Absolut. Also
ja.
Hier sind zum Beispiel vier Beispielfragen auf dem Buchrücken, die lese ich mal kurz
ja,
vor.
Ja, mach mal.
Wie lange ohne Sex ist zu lang? Mein Mann ist Mitte 40 und verwandelt sich immer mehr in seinen Vater.
Oh. Classic.
Oh, ich bin 32 und Single und auf einmal bekommen alle meine Freundinnen Kinder.
Aha.
Wie kann ich aufhören, eine Übergangsfreundin zu sein?
Eine Übergangsfreundin?
Ja, weil danach immer direkt die Freundin oder Frau fürs Leben gefunden wird.
Oha.
Die gibt es auch, das ist ja alles Bindungstrauma und so. Deswegen, ich hab Bock.
Ich auch, also du hast Bock zu schreiben, ich hab Bock zu lesen.
Ja.
Das hast du aber gelesen, oder?
Ja, ja.
Also
das habe ich gelesen. Das habe ich wirklich gelesen. Ich bin extra hintergerannt und war ganz stolz und war so, ja, ich habe was, was kein Sachbuch ist.
Es ist so was dazwischen, ne?
Mega ist es cool. Was dazwischen.
Ja, finde ich gut. Ja. Ach, schön. Mir fällt es gerade richtig schwer, diese Folge zu beenden.
Ja.
Mit dir könnte ich jetzt wahrscheinlich bis heute Abend mir Bücher in die Köpfe schmeißen und würde immer noch denken, oh, cool.
Was ich aber noch sagen kann, ich habe auf Instagram ein Highlight, wo ich immer die Kinderbücher für Kinder empfehle. Also mir schreiben dann Leute zum Beispiel, mein Kind ist sensibel und so und so und so.
Ah.
Und dann empfehle ich ein Kinderbuch dazu. Da habe ich ein ganzes Highlight zu.
Guck mal, es gibt in Hamburg gibt's auch eine Buchhandlung, Stories heißt die. Die ist so ein bisschen bekannt dafür, dass du reingehst und die Leute sich halt die Zeit nehmen, dass du sagst, ich suche ein Buch für jemanden, die hat in Neuseeland studiert, die
sowas lieb ich.
Weißt du sowas? Und die dann genau das richtige Buch. Das ist auch übersichtlich, was die haben. Das ist kein Riesending, sondern es ist so übersichtlich und die wissen genau, welche Bücher sie da stehen haben.
Ja.
Finde ich auch mega.
Das macht meine Lektorin für meine Sachbücher auch monatelang auf Instagram.
Mhm.
Die sagt, Weihnachtsgeschenk für zum Beispiel Vater, der spielt gern das und hasst das.
Ja.
Und dann empfiehlt sie ein Buch. Mega cool.
Richtig cool. Toll, jetzt müssen wir noch Mona Lang.
Ja, Mona.
Und Stories
Grüße
einmal.
Gehen raus.
Die, genau, also unsere Shownotes sind richtig ergiebig heute.
Ja.
Guckt sie euch auf jeden Fall an. Wir sagen schweren Herzens, habt einen schönen Herbst und muckelt euch schön ein. Vielen, vielen Dank dir, Julia. Es hat mir große Freude gemacht und schön, dass ich einen neuen Menschen gefunden habe, den ich liebe.
Ja, ich will.
Schön, ich auch. Das ist der Anfang einer großen Geschichte. Euch wünschen wir einen schönen Herbst und viel Spaß auf jeden Fall bei dem ganzen Schmökern der schönen Bücher. Bei uns geht's am nächsten Donnerstag weiter. Dann, wie gewohnt, keine Angst. Das bleibt mit Elke Schicke und euren Fragen. Und wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann bleibt doch die E-Mail-Adresse gleich. Ihr könnt einfach an podcast@eltern.de schreiben. Und ja, wir freuen uns auf eure Post. Bis dahin, alles Liebe aus Hamburg. Tschüss.
Tschüss.